Herr Hostel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schorken.
Ja, vielen Dank, Herr Hostel. Von der verheerenden Doppelexplosion im Beiruter Hafen sind inzwischen fast 2 Wochen vergangen. Über die Explosionsursache herrscht weiterhin Ungewissheit. Handelt es sich um eine Explosion oder ein Brandanschlag? Die Regierung in Beirut schließt Brandanschlag nicht aus. Sie sind der Presse nachgegangen, deshalb möchte ich Sie fragen, was sind Ihre neuesten Erkenntnisse?
Die Erkenntnisse, die ich jetzt zum Besten gebe, sozusagen, die hatte ich schon zum Zeitpunkt unseres ersten Interviews vor einer Woche. Ich wollte sie aber nicht, wie soll ich sagen, gleich auf den Tisch legen, weil ich wollte, dass die Sache sich entwickelt. Ich hatte damals noch die inzwischen offenbar irrige Vorstellung, es sei auf der Welt möglich, objektiv zu untersuchen, was da eigentlich passiert ist. Inzwischen stelle ich fest, dass auch sehr kritische westliche und deutsche tatsächlich journalistisch gültige Plattformen offenbar Schwierigkeiten haben, sich dieses Themas anzunehmen. Das ist interessant. Wir haben dann ein sehr gutes, wie ich finde, Interview miteinander gemacht über die Interessenlage. Und jetzt kann ich heute sagen, die Interessenlage Israels und der USA ist offenbar, ganz genau gesagt, Tel Avivs und Washingtons. Denn die Völker wissen nicht ganz genau, und zumindest für das amerikanische Volk lässt sich sicher sagen, weiß gar nicht, was da eigentlich alles getrieben wird und was dazu gedeckt wird. Und wir müssen einfach davon ausgehen, dass diese Kraft so groß ist, dass sogar bis in die oppositionelle Szene in Deutschland hinein nicht aufgeklärt werden kann, was es da gibt. Und was es da gibt, das ist etwas, das werde ich auch jedenfalls in der deutschen Veröffentlichung dieses Interviews, wenn es denn fertig ist, einmal beifügen als Link, damit man das sieht. Es ist immer noch heute im US-Internet auf der Website Veterans Today sind immer noch Bilder und Fotos von einer anfliegenden israelischen Rakete, einer kleinen nuklearfähigen Rakete. Und es gibt inzwischen viel Expertise über das Ammoniumnitrat. Und eine ist zum Beispiel, dass das Zeug nicht einfach explodiert, wenn da ein bisschen Feuer in der Nähe ist, wie man uns weismachen will, sondern es braucht, da sind sich die Experten einig, bei Ammoniumnitrat eine TNT-Explosion, also einen richtigen Zünder in dieser Masse Ammoniumnitrat, damit das auch richtig hochgehen kann. Und deswegen ist es eben vollkommen klar, dass so Sachen von, da waren ja Schweißarbeiten in der Nähe und die Mauer war rissig und so, das sind alles Stories. Man möchte einen Unglücksfall haben und man möchte unbedingt, dass um die israelische mögliche Schuld da, wie soll man sagen, in den Hintergrund zu drängen. Und dann möchte man ganz unbedingt Hisbollah in Verbindung bringen mit dieser ganzen Geschichte, obwohl die das nun weiß Gott und seit über 6 Jahren bewiesen gar nicht sind, um das klar zu sagen. Dann heißt es ja, das ist ja Dual Use, also man kann es doppelt verwenden, zivil als Dünger und dann auch eben als Explosivmaterial. Und dann gibt es, habe ich gerade gelesen, so bei kritischen deutschen Medium einen Aufsatz und da heißt es, dass das sei ja sowieso nur als Explosivmaterial hergestellt worden und auch so geliefert worden und das sei eben für eine Firma in Mosambik hergestellt worden und das ist alles so nicht ganz korrekt, glaube ich. Die Firma hat das tatsächlich bestellt. Sie hat anderes dann bekommen, weil eben dieses Zeug nicht geliefert wurde, sondern wurde im Hafen von Beirut beschlagnahmt. Und inzwischen, sage ich Ihnen, ist das so interessant geworden, weil eben das Schiff eines russischen Reeders auf Zypern, das dieses ganze Zeug transportieren sollte, mit dieser Aufgabe völlig überfordert war. Das war viel zu kaputt. Der Mann war auch pleite. Die ganze Geschichte liest sich eigentlich wie ein seltsamer Roman. Und dann kommt man dahin zu überlegen, aha, das Zeug ist also in Beirut gestrandet. 2700 Kilo Ammoniumnitrat, hochgefährliches Zeug, lagern da im Hafen seit über 6 Jahren. So, jetzt kann ich Ihnen eine Stelle sagen, die das seit über 6 Jahren weiß, das ist Hisbollah, und die ja auch sehr interessant, bis zur Explosion große Teile des Hafens beherrscht haben sollen, wie es so schön heißt. Und die haben aber nie etwas davon genommen. Das ist aber interessant. Über 6 Jahre liegt das vor der Haustür. Und mein Verdacht ist inzwischen, man hat dafür Hisbollah einen Köder hingelegt, damit die den nehmen. Das Dumme ist auch an dieser Stelle wieder, das sieht man ja in der Geschichte häufiger, wenn man mal libanesische Geschichte untersucht, wird man feststellen, dass man für Hisbollah schon 1 Million Köder hingelegt hat und die waren leider 1 Million Mal nicht dumm genug, das zu nehmen. Das ist spannend. Und auch in diesem Fall haben sie davon nichts genommen und haben damit nichts zu tun. Und jetzt durch die Explosion will man sagen, die sind eigentlich die Schuldigen. Das ist natürlich eine krasse Propagandalüge. Das ist so ein bisschen sozusagen der große Rahmen, in dem das stattfindet. Aber das Foto- und Filmmaterial, das Veterans Today in den USA vorliegt und dass die also in breiter Form darstellen mit roten Kreisen um Raketenbilder herum und so weiter, wird weltweit gar nicht kommentiert. Schließlich habe ich versucht, bei dem James Corbett, diesem fähigen Journalisten, der in Japan sitzt, etwas dazu zu finden. Und da sehe ich, Sachen von ihm sind gelöscht. Es ist überhaupt alles gelöscht, was in irgendeiner Form nicht so richtig, wie soll man sagen, die Interessen des globalen Deep State vertritt. Da ist massenhaft gelöscht auf sozialen Medien, gelöscht auf YouTube, natürlich, das kennen wir ja schon. Und in diesem Fall eben offenbar wasserdicht. Außer Veterans Today hat das keiner. Und das ist eben der Grund. Ich habe das nur nicht benannt, dass es das gibt und dass es diese Story gibt. Und natürlich, dass es die erste Reaktion von Donald Trump in den USA gab, dass er sagt, er habe ein paar von seinen fähigen Generalen befragt und die sagten, das sei eine Explosion oder könne eine Explosion sein. Und da ist er inzwischen ein bisschen zurückgerudert. Jetzt will man einen Krach inszenieren zwischen seinem Verteidigungsminister Mark Esper und ihm, dass nämlich Esper sagt, das sei ein Unfall oder eher ein Unfall. Dann hat Esper zugegeben, er weiß es gar nicht. Einfach auch, um die Gräben zwischen Präsident und ihm zuzudecken, denn er möchte offenbar nicht gefeuert werden. Das sind die Dinge, um die es geht. Wir sind mitten im amerikanischen Wahlkampf. Der wird natürlich stark beherrscht von der radikal-zionistischen Lobby namens AIPAC in den USA. Und deswegen gibt es aus den USA verständlicherweise im Moment nicht so den richtigen Schubs, das ganz ehrlich aufzuklären, nicht wahr? Das ist die Lage.
Herr Hossel, aber wenn tatsächlich die Israelis hinter dieser Sache stehen, dann fragt man sich, warum scheut man sich in Beirut, diese auch beim Namen zu nennen?
Das ist das Interessante. Ich will das nochmal etwas spitzer formulieren. Warum scheut man sich denn im Iran? Und die Sache ist eben ganz interessant. Es gibt immer wieder mal in der internationalen Politik Situationen, in denen sich Seiten entschließen, nicht mit der vollen Kraft gegen jemanden gegen anzustinken. Um das so zu sagen, der Libanon steht seit Jahren unter Sanktionen, unter Druck, unter einer massiven Manipulation. Das wird auch jetzt nach dieser furchtbaren Explosion, ich sag noch mal, mindestens 6.000 Verletzte, inzwischen 170 Tote. Also ist es auch klar, dass die Vermissten natürlich schließlich auf das Konto der Toten einzahlen, wenn man dann eben Leichen bergen muss. Und dieser gewaltige Schaden für die libanesische Gesellschaft, da gibt es zwei Hauptinteressenten daran. Das war unser letztes Interview. Und da möchte man ganz offenbar auch seitens der libanesischen Regierung nicht so richtig jetzt auf diese massive Beschuldigung einsteigen. Und vermutlich lässt sich das Ganze nicht so einfach unabhängig verifizieren. Das weiß ich aber nicht. Aber ich sage Ihnen auch eine Erfahrung aus Syrien. Syrien hat auch nicht immerzu das, was es gekonnt hätte, auch getan. Zum Beispiel propagandistisch oder aber eben auch politisch gegen westliche Länder, die ganz eindeutig Syrien seit Jahr und Tag seit dem berühmten CIA-Frühling in der arabischen Welt, nicht wahr? Also seit 9 Jahren ungefähr, nicht getan, was es hätte tun können, um dieser Aggression zu begegnen, um einen Gesprächsdraht offen zu lassen. Und dass solche Gesprächsdrähte nützen, kann man auch daran sehen, dass der syrische Präsident noch lebt. Es ist nicht sicher, wie soll man sagen, wie scharf denn die Versuche waren, ihn umzubringen. Dass es solche gab, das habe ich in den vergangenen Jahren nachgerechnet und nachgezählt. Also es ist sehr, sehr interessant, was hier passiert. Es scheint eine gewisse Zurückhaltung bei der libanesischen Regierung zu sein. Aber wenn man sieht, wie im letzten Interview sehr einprägsam, meine ich, auch sehr detailreich dargelegt, gibt es eine klare Interessenlage. Washington möchte Tel Aviv helfen, den Libanon ganz großflächig zu destabilisieren. Darum geht's. Deswegen ist das einzige Interesse, das einzige politische Interesse da an dieser Explosion eindeutig auf diesem Gebiet. Und wenn dann den Dingen nicht nachgegangen wird, dann ist offenbar der Druck so groß, dass die Regierungen auch davor zurückschrecken, auf einer Grundlage, die sie vielleicht nicht genau kennen oder nicht genau darlegen wollen, diese massive Beschuldigung jetzt zu äußern, weil ohnehin das ganze Fass vor der Explosion steht. Gerade hat man in den USA einen neuen Mann, Elliot Abrams, auf den Iran angesetzt zum Beispiel. Und der ersetzt eine ziemlich fiese Type, die Brian Hook heißt. Und ist trotz schärfster, wahnsinnigster Maßnahmen, es hat in der Menschheitsgeschichte noch nie solche Sanktionen wie gegen den Iran gegeben, seitens der USA, hat es nicht geschafft, den Iran auseinanderfliegen zu lassen. Die Not ist im Iran gewaltig, die Situation ist wahnsinnig schwierig, wir haben erheblich Korruption, wir wissen das alles, aber es ist nicht gelungen, den Iran richtig kaputt zu machen. Und jetzt holen sie Elliot Abrams, der kriegt sozusagen Bewährung, denn in Venezuela ist er krachend gescheitert, das ist so peinlich, dass sogar der US-Senator Murphy gerade in den USA gegen Trump eine Breitseite abgeschossen hat, hat gesagt, durch diesen Putschversuch, mit eingeflogenen und eingefahrenen Söldnern einer amerikanischen Truppe und deren Mitarbeitern hätten die USA dumm und schwach dagestanden. Ich teile diese Schilderung, so sieht das aus. Und den Verantwortlichen dafür, den politisch Verantwortlichen, der ernannt worden ist, der ist jetzt für den Iran zuständig. Und da habe ich ihm schon gestern öffentlich gewünscht, er möge bitte so weitermachen, nämlich erfolglos. Das ist die Lage, die ist hochexplosiv in dieser ganzen Region. Ständig kommen Menschen ums Leben. Gerade wurden 15 Iraker getötet auf syrischem Boden, die in iranischen Diensten gestanden haben sollen, durch die israelische Luftwaffe, die rein gewohnheitsmäßig Syrien attackiert. Und ich habe den Eindruck, dass man auch auf Seiten der Hisbollah gesagt hat, lass uns das mal ein bisschen runtertunen. Und es ist sehr spannend, sich anzugucken, wie sogar der deutsche Außenminister Heiko Maas jetzt weitere Hilfe Deutschlands unter die Bedingung stellt, angesichts dieser irren Not in Beirut, die politische Bedingung, dass da Reformen kämen. Und natürlich wissen wir ja, wie der Westen funktioniert. Das steht ja nur in unseren verlogenen Medien. In Wahrheit wollen die ganz bestimmte Reformen. Die wollen Hisbollah an den Rand drängen. Die wollen Beirut unregierbar machen, den Libanon unregierbar machen. Sie wissen, dass es ohne Hisbollah nicht geht. Das ist heute mit Abstand die stabilste politische Kraft und eine der sehr vernünftigen Kräfte, wie man auch jetzt sieht, in diesem Land möchte man unbedingt verdrängen. Das ist die Lage. Das letzte Interview werde ich hier nicht heute wiederholen. Aber man sieht an den letzten Tagen, wie stark der politische Druck in der Ausnutzung des Explosionsschadens auf dieses arme, gebeutelte Land Libanon heute ist. Und das ist natürlich ein erneutes Verbrechen. Das ist Erpressung. Nackte politische Erpressung.
Herr Hostel, Sie haben zwei Vokabeln benutzt. Da möchte ich hier gerne nachhaken. Sie sagten gerade, dass man den Libanon unregierbar machen wolle. Und zum Zweiten haben Sie auch noch gesagt, dass Israel darum geht, das Land zu destabilisieren. Aber was nützt Israel eine Destabilisierung des Libanons?
Israel hat ein Interesse, dass einer der wichtigsten Machtfaktoren in der direkten Nachbarschaft Israels möglichst ausradiert wird. Und das ist Hisbollah. Jetzt haben wir diese unglaublich fähige Truppe, das muss man sich mal klar machen. Da läuft die gesamte CIA und die gesamte Mossad hinterher, um den Chef Nasrallah umzubringen. Und sie schaffen es über Jahrzehnte nicht. Sie haben so viele Hisbollahis umgebracht. Sie haben Kommandeure in Syrien bombardiert. In anderen Ländern haben sie Hisbollah-Kameraden umgebracht. Und sie schaffen es nicht, an diesen verdammten Nasrallah heranzukommen. Sie schaffen es nicht, Hisbollah klein zu kriegen. Im Gegenteil. Die Kämpfe haben immer wieder gezeigt und die bewaffneten Auseinandersetzungen, die Kraft von Hisbollah wächst. Auch die politische Kraft wächst. Hisbollah ist in seiner Struktur von der jetzigen Regierungskrise im Libanon nicht betroffen. Hisbollah hat, als die Demonstrationen waren, zur Mäßigung geraten und hat gesagt, da sind berechtigte Forderungen dabei. Das geht so weit, dass ein interessanter libanesischer Publizist, ein Herr Houri, geschrieben hat, das Vernünftigste sei vielleicht, wenn die kritische, pro-demokratische Bewegung, wenn man die mal so nennen darf, also die jetzige Opposition, die also zigtausendfach auf die Straße gegangen ist im Libanon, wenn die sich mal mit der Hisbollah zusammensetzt und man versucht, gemeinsam etwas zu tun. Das klingt sehr radikal. Und das ist eine interessante Forderung deshalb, weil ein Teil dieser Opposition eindeutig wiederum aus Washington finanziert und unterstützt ist. Und ganz sicher sitzt der Mossad nicht dabei und dreht Däumchen. Das ist ein Teil des Destabilisierungsversuchs. Und was macht man da? Man benutzt die berechtigte Wut vernünftiger, patriotischer Bürger über die sagenhafte Korruption im Libanon, die es eindeutig gibt, und versucht, die umzubiegen in das Machtgeschäft von Mossad und CIA in der Region. Und der Herr Houri, der hat einfach versucht, da mal die Luft rauszulassen und zu gucken, aha, wie ernst ist es denn, diesen angeblichen Demokraten und Patrioten in ihrem Wunsch, den Libanon zu stabilisieren und souverän zu halten? Und deswegen hat er diesen Vorschlag gemacht. Das ist dankenswert, dass er das getan hat, denn er hat sich journalistisch einen Namen gemacht. Und jetzt kann man wirklich interessiert zuschauen, wie sich das Ganze da entwickelt. Nämlich der Vorschlag wird zwar in Deutschland zum Beispiel von Zeit Online aufgenommen, aber im Grunde genommen sucht auch dieser Journalistenstab nur, wie kann er denn diese gute Idee möglichst zu Lasten der Hisbollah beerdigen? So sieht das aus. Das ist das westliche Interesse. Versuche jede konstruktive Idee, um den Libanon kaputt zu machen, denn man möchte das Land ganz einfach unterwerfen. Und das nennen die US-Militärs sehr zynisch, von unseren Argumenten überzeugen. Sie sprechen von der Überzeugungskraft von Bomben. Das ist ein ganz normaler, wie soll man sagen, Kommunikationsvorgang in der US-Armee. Und in Israel denkt man da ganz wenig anders. Nur man macht nicht so viel Gerede, man handelt einfach und meistens mit Gewalt und meistens auch sehr kriminell. Das ist ja so die Methode, mit der der Mossad eben arbeitet. Einer der gefährlichsten Geheimdienste weltweit, der praktisch einen Freibrief hat für viele Verbrechen. Kann auch mal sein, dass in Deutschland da ein kleines Mädchen getötet wird, Tochter eines Palästinensers, der etwas zu erfolgreich war in der Errichtung von gemeinnützigen Organisationen im Gazastreifen. Das sind so Dinge, die eben passieren und dann stirbt mal wieder ein Mensch oder das sterben eben jetzt hier 170 vielleicht und das ist alles für den Mossad Geschäft. Das muss man eben leider so sehen. Das ist eine traurige Lage und der Libanon ist beschädigt und Israel hätte gern ein Umfeld von willfährigen Staaten mit willfährigen Regierungen. Mit Ägypten ist das im Moment brillant gelungen. Die Saudis haben sich aus einer vernünftigen Anwaltschaft für die Palästinenser ebenfalls verabschiedet. Es ist praktisch CIA und Mossad gelungen, in der Region sehr viel Freude für die Idee zu finden. Das schwierige Thema sei im Nahen Osten nicht der Mossad vielleicht oder ein sich wie ein Terrorregime aufführender, durchgeknallter Regierungschef Netanyahu oder so etwas. Nein, das große Problem ist ausgerechnet der Iran, der in den letzten 300 Jahren keinen anderen Staat angegriffen hat. Das ist aber so tief verfangen, gerade auch habe ich mit einem Geheimdienstmitarbeiter der Vereinigten Arabischen Emirate sprechen können bei einem Flug, der hat einfach zu viel gequatscht und der hat diese ganze anti-iranische Propaganda mir hergebetet und ich habe das nicht geglaubt, dass das jetzt, wie soll man sagen, seine persönliche Ansicht ist. Das ist die Ansicht, die er nach außen vertreten soll. Deswegen lässt man ihn rumfliegen und quatschen. Ein Deutscher ist das. Ein Verbindungsoffizier, ganz offensichtlich, der gerade vom Briefing kam. So sehen diese Dinge aus. Der Iran ist die gefährliche Nation und der tatsächliche Verbrecher sitzt in Tel Aviv. Das ist schon spannend.
Herr Hostel, lassen Sie mich hier die Zeit zitieren, die kürzlich geschrieben hat zu dem Thema, der Hafen der Hisbollah. Meint sie damit Beirut, den Beiruter Hafen? Was ist hier eigentlich damit gemeint? Worauf will die Zeit hinaus?
Ja, ich hatte das vorhin kurz angesprochen, nicht? Man möchte ja eben sagen, Zeit Online, gerade in einem neuen Artikel nochmal, ja, bis vor einigen, das, bis zu dieser Riesenexplosion, ja, oder diesem Angriff, wie immer man das sieht, habe ja die Hisbollah große Teile des Beiruter Hafens beherrscht. Nun, also ich will vielleicht mal sagen, auch wenn einige Leute da in geistiger Verwirrung sind, die Hisbollah sitzt ganz offiziell in der Regierung. Es ist Teil eines Regierungsjobs, den Hafen zu beherrschen. Man kann jetzt also nicht sagen, die Hisbollah hat den Hafen beherrscht, sondern die libanesische Regierung hat den Hafen beherrscht. Dann klingt das aber schon weit weniger spektakulär und viel weniger böse. Aber dass die schreiben bis vor dieser Explosion, vor diesem schrecklichen Geschehen in Beirut, habe Hisbollah weite Teile beherrscht, das deutet für mich im Umkehrschluss, ich lese Propaganda gerne mal rückwärts, bedeutet im Umkehrschluss, es hat offenbar dem Mossad und der CIA und den üblichen westlichen Kreisen und den hackenknallenden Befehlsempfängern wie dem deutschen Außenminister Heiko Maas gefallen, zu versuchen, Hisbollah von der Regierungsmacht zu verdrängen. Und deswegen schreiben sie solche Dinge. Das ist ihr Ziel. Und das kann man an dieser Art Propaganda einfach sehen. Es war ihnen ein Dorn im Auge, dass Hisbollah durch Regierungsmitarbeit, eine sehr gute, konstruktive Regierungsarbeit, wie ich immer wieder gern betonen möchte, gerade ins Gesicht dieser Idioten, die hier im Westen Hisbollah zur Terrororganisation erklärt haben, während wir, glaube ich, wissen, dass die erfolgreichsten Terrorstaaten weltweit eindeutig Israel und die USA sind. Das lässt sich nachweisen, da braucht man noch nicht studiert zu haben dafür. Das kann man sehen. So. Und die wollen jetzt also unbedingt Hisbollah angreifen, weil es ihnen stinkt, weil es ihnen zum Hals heraushängt, dass sie den Iran nicht einfach angreifen können, weil der so gute Freunde zum Beispiel im Libanon und in Syrien hat. Und sie möchten ja furchtbar gerne eigentlich an den Iran heran und da etwas machen, was man Regime Change, einen von außen erzwungenen Regierungswechsel, das würden sie da gerne machen. Und das hat ja nicht etwa mit ihrer Fürsorge für das iranische Volk zu tun, sondern eindeutig sehr viel mit den wirklich hervorragenden und bemerkenswerten, reichhaltigen Vorkommen von Öl und Gas im Iran. So einfach ist das da. Die sind wirklich geradezu primitiv, diese Regierungen.
Herr Hossel, im Zuge der Ermittlungen sind, wie Medien berichten, 16 Personen im Libanon festgenommen worden. Ist es Ihnen bekannt, was Ihnen unterstellt wird oder ob dann ein Ermittlungsverfahren gegen Sie eröffnet wird?
Ja, das sind diese Details, die von mir aus hier sehr schwer nachzuvollziehen und auch sehr schwer zu kontrollieren sind. Und ich bin längst nicht dicht genug dran, um sagen zu können, was das bedeutet. Eines habe ich aber gesehen. Die Ermittlungstätigkeiten der inzwischen ja nur noch kommissarisch im Amt befindlichen libanesischen Regierung laufen auf Schwierigkeiten. Da gibt es so die typischen Kompetenzstreitigkeiten. Ist Richter sowieso, Entschuldigung, überhaupt berechtigt, den Minister sowieso zu befragen? Solche Dinge. Das passiert eben dann, wenn eine Regierung zurücktritt und hat nicht mehr die Durchgriffskraft. Wenn jetzt also 16 Personen verhaftet werden, dann macht man das zunächst mal auch weil man sicherstellen will, dass einem keiner entwischt, sozusagen. Das ist so ein ganz normaler Vorgang. So, jetzt müsste natürlich zielgerichtet ermittelt werden, aber ein Staat, der dermaßen in Unordnung ist und unter so gewaltigen Schwierigkeiten steht und jetzt auch hilfsbedürftig ist mit Geld, und wir wissen ja, wie das im Iran aussieht, die Regierung leistet sich teure Freundschaften außen, und das iranische Volk ist nicht besonders glücklich über seine Notlagen, gerade auch in diesen entsetzlichen Corona-Zeiten. Und jetzt müssten sie also sehr viel Geld in den Libanon pumpen und können das nicht. Und ich bin mir sicher, diejenigen, die schuld sind an dieser Explosion, wissen natürlich, dass der Iran finanziell nicht große Sprünge machen kann. Und das ist das, was ich hässlich finde. Da wird sozusagen eine Notlage der Bevölkerung ausgenutzt von mächtigen, bankstergesteuerten Regierungen, die ihr Geld auch nur selber drucken und letztlich ihren eigenen Bevölkerungen stehlen. Das sind die Dinge, die jetzt zum Tragen kommen. Und ich glaube, dass da 16 Menschen festgesetzt sind, ist ein gutes Zeichen. Aber die Zeichen drumherum sind so schlecht, dass ich meine Zweifel habe, ob dieser gute Schritt jetzt tatsächlich die Kraft bekommen kann, die normalerweise dann erfolgen müsste, nämlich eine tatkräftige, gute Vernehmungen, bitte möglichst keine Folter natürlich, weil das überhaupt nichts bringt. Die Leute erzählen dann genau das, was sie meinen, was der Folterknecht gerne hören möchte, und dass man dann herausbekommt, wie das tatsächlich geht. Und man weiß überhaupt nicht, was da im Untergrund alles passiert. Sind das die richtigen Verhafteten? Sind unsere westlichen Geheimdienste zusammen mit dem Mossad eigentlich schon dabei, die Spuren zu verwischen? Niemand weiß da etwas Genaues. Und es ist eine schreckliche Situation. Was ich hier im Westen vielleicht tun kann, als ein Deutscher, der hier mit Ihnen spricht, ist, durch dieses Interview auch den Leuten zu sagen, haltet eure verfluchten und Dreck- und Blutbeschmierten Finger aus dem Libanon heraus. Und lass die Menschen dort, die fleißig, zäh und hilfsbereit sind, ihre eigenen Dinge möglichst im eigenen Interesse, nämlich im libanesischen Interesse regeln. Das wäre hilfreich, dann hat das Land auch eine Chance. Und hört auf mit eurer furchtbaren Propaganda. Ja, im Libanon ist jetzt etwas zerbrochen. Im Grunde tut man so, als sei das ein Staatswesen und als seien das Menschen, die also ohne westliche Hilfe nicht mehr könnten oder so etwas Ähnliches. Und ich kann mir Libanesen, wenn sie sowas hören, schon denken, die machen dann ein stinksaures Gesicht und sagen einfach nur, wir sind nicht käuflich, das ist unser Vaterland, verschwinde. Das ist dann die Reaktion. Aber das wird hier natürlich nicht berichtet.
Herr Hostel, wie sieht die Perspektive für das Land aus?
Ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Es muss einfach so kommen, dass die westlichen Völker selbst schlicht die Nase voll bekommen von ihren korrupten, aggressiven und hochkriminellen Regierungen und gebieten Einhalt auch an dieser Stelle im Libanon. Und eine echte Hilfe von Mensch zu Mensch, das wäre gut, aber ohne irgendwelche politische Vorbedingungen. Mir ist das peinlich, wenn ein wohlgenährter deutscher Außenminister da erscheint mit seiner dümmlichen Corona-Maske und erklärt den Libanesen, wo es bei ihnen politisch langgehen sollte. Das ist einfach schmerzhaft, das anzuschauen. Das muss aufhören, das können nur die westlichen Völker selbst tun. Und allen, die dem libanesischen Volk ehrlich helfen wollen, wünsche ich hier von Herzen alles Gute. Und kann nur sagen, wie traurig bin ich über das, was da über Beirut hereingebrochen ist und über den Libanon. Und kann ich nur sagen, die Schuldigen werden bestraft werden.
Vielen Dank, Herr Hostel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Scharoni.